was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Wir sind wieder für euch unterwegs in, wollte ich jetzt gerade sagen, altbekannter Runde. Denn wir machen das ja schon das zweite Mal so seit dem Neustart. Insofern gilt das. Mein Name ist Nico Backspin. Schön, dass ihr dabei seid. Emma und Base. Alles gut bei euch?
Ja, ich lag letzte Woche mit einer Grippe flach. Aber ich glaube, inzwischen ist wieder okay. Vielleicht hört man es ein bisschen noch an meiner Stimme. Aber es ist auf dem Weg zur Besserung alles hier.
Hat einen Vorteil, keine Ausreden bei Hausaufgaben und sowas.
Richtig.
Alles, ne? Hat es genug Zeit dafür?
Ja.
So, oder?
Mhm.
Sehr gut.
Ich bin vorbereitet.
Und Base, was geht im Hafen? Hast wieder Container geschubst oder bist du immer noch krankgeschrieben?
Nein, ich habe langes Wochenende quasi. Ich mache noch mal ein paar Überstunden abbauen. So, ne? Also ich hole mir ja meine... ich hole mir die Zeit zurück, die ich dann Überstunden mache. Ja, ich merke aber irgendwie so ein bisschen, wir hatten ja das zweite Mal heute jetzt nach der etwas längeren Pause, ist noch irgendwie so ein bisschen wie Rost abklopfen, habe ich das Gefühl.
Ja, dann komm mal ein bisschen locker rein und komm mal ein bisschen lecker bei uns bei und dann gucken wir mal, was das für eine Sendung heute wird. Hat Emma sich nämlich aber auch gedacht, dass du noch nicht so performt hast wie ein guter alter Bass. In der Vergangenheit hat sich deshalb gedacht, ich bring mal neue Gäste mit, damit hier noch ein bisschen mehr Bums in die Bude kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer ist da, Emma? Und warum?
Ja, ich habe gleich zwei Gäste mitgebracht diesmal, weil ich mir dachte, so zwei sind besser als einer.
Und klingt erstmal theoretisch logisch.
Ja, mehr ist immer gut. Heute haben wir dabei HTN und Nali und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Hallo, wir freuen uns auch. Dankeschön.
Jo, hey.
Jetzt müsst ihr stimmlich nochmal ganz kurz, also du musst aber, damit die Leute, die zuhören, ganz kurz nochmal erklären, jetzt musst du, auf jeden Fall, HTN, sag mal, hast du schon mal unser Format gehört?
Ja, ich war sogar einmal bei Emma schon zu Gast letztes Jahr und das Format kenne ich aber auch. Ich habe die Folgen mit Figup und da war Nali, glaube ich, auch schon mal da gehört und habe auf jeden Fall schon ein paar Folgen gehört.
Sehr gut, das heißt, du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Das kann heiß und wild hier werden, wenn Base erst richtig losgeht.
Das Nali, hoffe ich doch.
Nali, wir haben ja ein paar Mal, Redaktion bringt mir immer mit euch allen zusammen. Welchen Formaten warst du schon bei Backspin?
Ich glaube nur bei diesem.
Echt?
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal, aber guck mal, hab ich mich vertan. Umso schöner. Aber bist du bereit zu diskutieren? Hast du Bock, über Dinge dich auszutauschen? Möchtest du dir die Köpfe heiß reden?
Ich bin streitsüchtig.
Sehr gut, das wollte ich nämlich hören. Verdammt nochmal. Aber HTN, du hast ja eben auch mitgekriegt, dass ihr Themen euch auswählen dürft aus dem Pool, den Base zur Verfügung stellt. Yes. Schmeiß mal einfach mal eins in die Runde.
Ich fand dieses MC René-Thema ganz spannend, wo die Überschrift war MC René auf Instagram bezüglich KI.
Oh, sehr gut. Wer holt uns ab? Worum geht's?
Ja, René, ich hole euch ab, weil das Thema ist mir ja auf die Füße gefallen, wie vielen Leuten auch. MC René sollte euch allen ja ein Begriff sein. Er war ja auch schon Gast hier in der Runde. Auch ohne das Dasein hier in unserer Runde müsste euch ein Begriff sein. Aber ich weiß nicht, ob ihr ihn verfolgt auf Instagram oder auf Social Media. Er nimmt ja kein Blatt vor den Mund und ist ein schlauer Mensch und bringt ab und zu paar Posts bei Instagram, die Leute auch eben zum Nachdenken anregen sollen. Und so einer war das eben, wo er eben über die KI redet, er fängt das so eben an, dass die eine Studie von der GEMA unter anderem dass eine künstliche Intelligenz für Milliardenverluste in der Musikindustrie verursacht oder für Musikschaffende verursacht jetzt die nächsten Jahre oder in zukünftig, weil da ist immer mehr natürlich Oberwasser gewinnt, das ganze Thema. Und er als Underground-Rapper nimmt sich der Sache eben auch an und versucht da eben auch so seine Meinung zu äußern.
Also erstmal Shoutout an MC René erstmal. Bester Mann auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch bei Crackpack, ist er, hat viel mit Figo gemacht, war auf Tour. Ich glaube, der hat ein paar Tourstops gemacht das letzte Jahr.
Ja. Das ist auch der x-te Frühling, den er dank Figo wieder hat. Es macht Spaß, den dabei zuzugucken. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch.
Und tatsächlich früher in der Schule ein Album namens Bernd, das lief tatsächlich auf und runter. Also von daher erstmal Shoutout an MC René.
Krass, das müssen wir mal ganz kurz erklären. Das ist etwas, was mich, also das hat mich verloren. Warum das?
Was meinst du mit warum das?
Ja, das Album, ich hab das überhaupt nicht gefühlt.
Also das Fühlen und trotzdem Hören ist ja, das sind so zwei verschiedene Sachen. Aber das Ding ist, dass damals, es gab ja begrenzte Möglichkeiten, überhaupt Musik zu hören. So. Und deswegen, es gab nicht so viel, was da im Umlauf war. Das war einmal Ferris MC, Asymmetrie, dann 5 Sterne Deluxe, das Album. Und das andere war halt MC René, ein Album namens Bernd. Und das waren so die drei Sachen, die da irgendwie... Wobei Absolut Beginner Bambule war auch noch da. Aber das war so das hauptsächliche Ding, was da irgendwie so rumgereicht wurde. Und deswegen bin ja, ich...
Also wenn es kein Vollkorn-Toast mehr gibt, dann ist man auch mit dem Weizenbrot zufrieden.
Ja, man hat genommen, was man bekommen hat.
Nein, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber natürlich, aus heutiger Sicht ist das man wird überflutet. Ist ja auch so ein bisschen, er reißt das ja irgendwie auch in diesem Post an. Ne? Man zu viel, nochmal kurz zurück. Ne? Wie gesagt, Milliardenverluste, die Industrie bangt um hohe Verluste. Aber er, ich lese das ja mal kurz vor, er sagte eben, die Ironie liegt darin, dass die Musikindustrie, die sich jetzt über mögliche Verluste durch die KI beklagt, selbst zur Überflutung des Marktes mit belangloser Musik beigetragen hat. Ich bin selber nicht im KI-Geschäft tätig irgendwie, aber wenn man sich so ein bisschen in den sozialen Medien rumlungert und das Thema immer wieder liest oder sich mit als Musikschaffender, ich weiß jetzt nicht, HTN, ob du dich mit Software oder Nali mit Software, es geht ja alles, Texte schreiben, Beats bauen, mastern, mixen, du kannst theoretisch entweder mit Stichwörtern ganze Songs machen, produktiv sein. Wir hatten den guten Keith Visual ja hier, der auch sagte, als Grafikdesigner die KI selbst auch benutzt, als zusätzliches Tool, kann ja auch sehr hilfreich sein. Es gibt mit Sicherheit Tools, die einen in seinem Schaffen voranbringen. Aber eine KI kann eben auch dazu führen, dass der Markt mit irgendwie ja künstlich erzeugter Musik überflutet wird. Ich glaube, in Asien ist das schon eher so gang und gäbe, für den Westeuropa oder in Amerika, weiß ich nicht. Aber das klagt eben MC René an und sagt, die Musikindustrie hat quasi selber Schuld.
Die Frage ist, kann man das überhaupt aufhalten?
Nee, ich glaube, das kann man nicht aufhalten.
Kann man nicht. Das wird sowieso passieren. Aber ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, weil ich glaube, die Musik, die KI als allererstes ersetzen wird, ist die belangloste und die simplistischste Popmusik, die es gibt. Und ich finde es nicht so schlimm, dass diese Richtung dann Probleme kriegt, weil das macht es für uns Untergrundrapper und Produzenten erstmal ein bisschen leichter, würde ich sagen. Weil der Grund, warum wir herausstechen, ist, weil wir ein bisschen anders sind, ein bisschen differenziertere Sachen auf den Markt bringen. Und wenn der Markt für Popmusik oversaturated ist, dann werden die Fans davon schneller gelangweilt und dann schwappen die über zu uns, weil wir halt etwas machen, das anders ist.
Und gerade beim...
Er hat es ja auch beschrieben, ne? Also in seinem, Entschuldigung, er hat es ja auch in seinem Post geschrieben, ne? Anstatt die Technologie als Feindbild zu betrachten, sollten wir uns darauf konzentrieren, schreibt er, wie wir ein Umfeld schaffen können, das echte Künstler und authentische musikalische Werte fördert. Das ist ja auch das, worauf du hinaus zielst, Nali, mit dem, was du auch gerade gesagt hast, was auch wichtig ist. Und ne? Dass es gar nicht uns, vielleicht Underground-Leuten oder eher... Musik, die eher so Non-Profit, ja klar will jeder irgendwie mit der Musik Geld verdienen, aber jetzt nicht. Wir würden auch Musik machen oder wir würden rappen oder Beats bauen, wenn wir jetzt kein Geld machen, weil uns das einfach Spaß macht und nicht einfach nur Gewinn- oder profitorientiert. Natürlich mit einer KI ganz schnell einen Beat oder einen ganzen Song bauen, da sind wir wieder beim Profit, ne? Wenn es schneller geht und schneller vielleicht und noch höhere Gewinne einbringt. Sollen sie alle machen, der Musikantenstadel irgendwann. Der KI-generierte Schlager soll ruhig passieren.
Man muss ja auch sagen, viel wird ja heute auch geghostwritet. Und es hat dann auch die Frage, macht es so einen großen Unterschied, ob du dir einen Song von irgendjemand anderem ghostwriten lässt oder halt von einer KI ghostwriten lässt? Ich meine, ist am Ende ja ein ähnliches Ding. Ich weiß gar nicht, Nali, hast du mal probiert, irgendwie dir Songtexte schreiben zu lassen von ChatGPT?
Ja, klar.
Und?
da kommt nichts Gutes bei raus. Aber das wird sich bestimmt in nächster Zeit ändern. Also Chat wird darin immer besser werden, aber zurzeit ist Chat grottig in Rap-Texte schreiben. Es sei denn, du fragst Chat, schreib mal bitte etwas, wie Snoop Dogg es schreiben würde oder Drake oder so. Das ist dann einfacher. Aber es gibt, wobei es gibt jetzt neue Systeme bei Chat, also wenn du dir 4.0 holst, kannst du deinen eigenen Chat kultivieren. Also das heißt, du sagst dem Chat, ja, werd mal bitte ein Spezialist für dieses und dieses Thema und antworte immer von dieser Perspektive. Zum Beispiel ein Kumpel von mir hat, er interessiert sich für die Geschichte seiner Familie und hat bis 1400 oder so seinen Family Tree recherchiert und hat diese ganzen Daten in diesen Chat kultiviert und hat dann gesagt, ja, bitte führe ein Gespräch mit mir, als wärst du mein Nachfahre von diesem Zeitalter in dieser Stadt. Und der Chat hat wirklich unglaubliche Sachen geantwortet und mit ihm Gespräche geführt, die wirklich erschreckend sind. Und so ähnlich kann man das bestimmt auch mit Texte schreiben irgendwann machen. So, ja, das ist meine Geschichte. Ich bin ein Rapper aus dieser Stadt, aus diesem Milieu. Ich rappe gerne schnell. Ich möchte gerne Texte mit Doppelreimen, dies, das, Ananas. Und dann, zack, zack, wird das möglich sein. Also, sehe ich.
Aber ist denn, René wirft ja eine Frage in den Raum, deswegen ist das ganze Thema überhaupt bei uns gelandet. Er fragt ja, glaubt ihr, dass KI die echte künstlerische Kreativität in der Musik ersetzen kann? Da frage ich mir so, würde ich jetzt nochmal in den Raum schmeißen. Das ist ja dieses diese eigene Kreativität, dieses das ohne fremde Hilfe, das ist ja eigentlich das, was man... Ich sage jetzt mal, behaupte es zum größten Teil eigentlich möchte. Natürlich kann man das immer ganz gut als Tool betrachten. Früher hatten wir keine digitalen Aufnahmegeräte mit Tonbändern, hat uns schon schwer zugesetzt. Dann kam das Digitale oder irgendwann kam MIDI, wenn man jetzt aus Producer-Sicht denkt oder viele Möglichkeiten in der digitalen Welt hat uns beim Musikmachen über Jahrzehnte jetzt immer weiter nach vorne gebracht. Der nächste Schritt scheint denn ja die KI zu sein, das ganz große Ding. Aber irgendwann habe ich immer das Gefühl, da irgendwo hört der Spaß dann auch auf, weil dann ich mir dann selber die Frage stellen würde, wenn ich jetzt Texte schreiben würde, als Beispiel jetzt Texte schreiben würde, ja, ich gebe jetzt irgendwelche Stichwörter irgendwo ein, aber es ist irgendwie dann doch nicht so gefühlt von mir selbst.
Ich glaube, das Schöne daran ist die Frage, wir reden da ja von Dingen, die von Erfolg gemessen werden und nicht von Kunst, oder?
Und insofern ist ja, man muss schon beides sehen, ob der Erfolg ist ja nicht, außer du sagst, ich mache jetzt nur Musik, also ich schätze euch jetzt mal nicht so ein, dass ihr jetzt Musik macht, um jetzt der nächste Drake zu werden, sondern ihr würdet vielleicht auch rappen und Beats bauen, wenn die Karriere irgendwie das zweite Standbein ist, die Musikkarriere, und ihr eigentlich irgendwo einen anderen Job habt irgendwie. Also ich, bei mir ist es zumindest so, also deswegen weiß ich nicht, sollte man nicht immer nur als da so über diesen Profit reden, sondern was der Weg. Als ich das gelesen habe von René oder als die Fragestellung, ich habe auch drauf, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, ich habe drauf geantwortet, ich habe meinen Kommentar zugegeben. Aber für mich ist immer der Weg ist das Ziel. So am Ende kommt irgendwas bei raus, aber wenn ich nur auf den Knopf drücke und sage, hier Boomba Beat 90 BPM, mach mal fertig, du weißt ja, wie mein Style ist und die KI macht schon. Weiß ich nicht. Da kann ich auch joggen gehen. Bringt mir nichts.
Ja. Ich glaube auch, und Nadi, du hast ja am Anfang auch schon ganz richtig gesagt, dass das eigentlich auch nicht dich nicht wirklich trifft, weil es egal ist, weil die Scheißmucke erstmal seinen Raum kriegt. Hervorragende Überleitung, Emma, denn ihr seid ja auch aus einem anderen Grund hier, weil, also inklusive der vielleicht kleinen Präsentation, ja auch da Musik kommt, die bestimmt nicht KI-generiert ist.
Ja, genau. Die beiden sitzen nämlich unter anderem deswegen hier, weil die sehr, sehr bald ein Album rausbringen. Am 16. Februar kommt das. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört, weil ich noch nicht so die Zeit hatte, um das so komplett genießen zu können. Aber ich fand die Singles, die bisher rausgekommen sind, schon sehr, sehr spannend. Wie kamt ihr denn auf die Idee, zusammen ein Album zu machen?
Willst du es erzählen?
Nee, erzähl du mal bitte.
Also die Verbindung kam vor circa 3 Jahren auch über Figo, der bei Crackpack ist. Den kennen die meisten Leute wahrscheinlich. Und bei dem hatte ich so ein paar B-Tapes über Crackpack released und der hatte mich dann irgendwann darauf hingewiesen, dass Nali an einem Album arbeitet und das vielleicht interessant wäre, wenn wir auch was zusammen machen. Und wir hatten dann ein bisschen geschrieben über Instagram und dann habe ich regelmäßig so ein paar Sachen hingeschickt und dann sind da so Sachen immer zurückgekommen. Und wir haben relativ, was heißt relativ, also wir haben ein paar Sachen da gehabt, die sehr vielversprechend geklungen haben und da dachten wir, okay, vielleicht können wir das irgendwie in ein Projekt zusammenbringen und gucken, dass man da einen roten Faden irgendwie rausbekommt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben uns dann nochmal ein paar Tage zusammen auch wieder bei Sammy eingeschlossen und haben da weiter dran gefeilt, haben nochmal ein paar Sachen neu aufgenommen, noch ein bisschen angepasst, ein bisschen ausgeschrieben und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin sehr stolz darauf, weil es echt hammermäßig ist. Also ich muss auch wirklich, also diese Sachen, wie ich sie mit Nali gemacht habe, die habe ich so auch noch nicht gemacht. Also ich habe irgendwie dieses Glück, dass ich jedes Mal, wenn ich was anderes oder was Neues mache, dass es dann immer mehr wird, was da irgendwie so dahin zukommt. Mit John waren das halt die ersten Videos, die gemacht wurden. Und jetzt mit Nali ist es halt so, dass wir auch tatsächlich 1-2 Auftritte hatten, bevor das Album überhaupt rausgekommen ist. Das war auch, also das habe ich vorher auch so noch nicht erlebt. Und einfach unglaublich viel guten Zuspruch bekommen haben.
Hattet ihr Auftritte während des Schaffensprozesses des Albums? Finde ich ja auch mal ganz so, dass, also da kommt man dann ja auch wieder, also so ein anderer Vibe, so ein anderer Flow entsteht ja auch oder unmittelbar, dass man sagt so, was wie harmoniert oder sagst du, da kann man nochmal an Sachen arbeiten oder umändern.
Nee, so früh tatsächlich leider nicht, weil wir insgesamt auch 3 Jahre drin gearbeitet haben. Fast 3 Jahre, glaube ich. Aber im September hatten wir den ersten und da war eigentlich schon alles gesettet und Master war durch und alles. Und dann haben wir eigentlich erst gesagt, okay, lass uns jetzt mal gucken, was wir damit machen können.
Guter Wein muss reifen.
Ja, genau.
Ja, ist ja aber auch mal gut. Ne? Man kennt das, ich kenne das ja selber auch, dass man viel nur über das Internet, also es klingt immer so verwerflich, aber ist es ja nicht, ist ja das fast schon gang und gäbe, über E-Mail und Instagram schreibt und man schickt sich Sachen über die Dropbox hin und her, telefoniert oder was auch immer, Chats hat und dann hat man irgendwann ein Album oder ein Produkt oder ein Projekt zusammen gemacht. Finde ich dann immer ganz spannend, wenn man sagt, komm, lass uns doch mal für den letzten Feinschliff oder fürs Mixen oder wie auch immer da zusammentreffen, zusammenkommen ein paar Tage und dann nochmal intensiv was machen. Das Glück oder die Chance hat man dann ja auch nicht immer.
Ich könnte auch gar nicht sagen, was ich lieber mache, ob das jetzt wirklich so über diese Internetzusammenarbeit ist oder wirklich so diese Session, die man in einem Raum macht. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Also die Wege, wenn du in der Session bist, sind halt viel kürzer, aber du kannst halt trotzdem schon übers Internet so Sachen also manchmal kommen auch einfach Sachen raus, die sind schon fertig, aber manchmal müssen da vielleicht ein bisschen dran gearbeitet werden. Aber bei einer Session ist es genauso. Es sind unterschiedliche Vorteile, die beide Sachen haben, aber ich genieße beides sehr, ehrlich gesagt. Also es macht Spaß. Ich habe das Gefühl, weil wenn man sich Files hin und her schickt, kann man so ein bisschen mehr Bälle in der Luft halten, als wenn man nur konzentriert irgendwie 2-3 Stunden irgendwie so Session macht. Aber ja.
Das ist immer die Sache, wie man es wo gewohnt ist. Also hat ja so eine Ermüdung, kann ja auch sehr schnell ermüden, so, weil man auch zwar konstruktiv ja meistens, aber trotzdem kann das so direkt, weil das fast schon nicht wie so ein Schlagabtausch im positiven Sinne, weil man sich so austauscht, schon sehr, sehr ermüdend sein. Das kennt man ja auch von Recording-Sessions oder so, dass man nicht einfach sagt, man nimmt 10 Stunden am Stück auf. Außer Nali hat die Power und die Fitness zu sagen. Yeah. Ich bin hier das Vocal Booth Monster und mach 12 Stunden.
Also ich bin eher der, sagt, stopp, so, reicht jetzt. Also das war wirklich so, wir müssen jetzt Pause machen, ey. Also das war tatsächlich auch 1-2 Mal der Fall.
Ist auch wichtig.
For sure.
Nali, lässt du Leute an deine Texte ran am Ende beim Recorden, wenn du sagst, ja, irgendwie sagen, ich kenne ja auch so, wenn man sagt, so, hier hast du mal eine Idee oder so, ey, hier wird nichts geändert, ob das so dir gefällt oder nicht, oder sagst du, so, ich habe hier eine Textzeile, Textidee, wenn HTN mal sagt, so, hier, das geht überhaupt nicht irgendwie, können wir das nicht irgendwie ein bisschen ändern, bist du da offen für?
Auf jeden Fall.
Ist ja manchmal so, dass sie, ne, das ist ja eher so von der Rapper-Seite eher so, der MC sagt so, hier, der Beat, da muss es ein bisschen lauter, kannst du mit den Drums was machen oder so, und dann, nee, könnte HTN ja auch so, also das Beispiel, nee, ihr seid jetzt hier das Beispiel für viele Sachen, die so das passieren. Ne, der Rapper lässt nichts zu an seinen Texten, aber immer schön am Beat nörgeln. Aber ich finde es immer wichtig, ist andersrum der Austausch, ihr habt euch 3 Jahre Zeit gelassen, so ein Stück für Stück, denke mal schon, dass man sich da gegenseitig kreativ auch die Meinung sagen kann.
Essentiell, auf jeden Fall, hast du recht.
Ihr habt ja noch ein zweites, also gebt gerne noch Input, ansonsten gehe ich auf die nächsten Themen rein, weil da wird sicherlich auch noch mehr drinstecken von dem, was wir jetzt gerade hören, aber
safe, ich meine, ich wollte nur noch zum Album sagen, dass es uns sehr wichtig war, bei diesem Projekt Songs mit Themen zu haben. Und weil das ist das Genre, also die Beats, das ist alles so New School, East Coast Boom Bap, würde ich das mal nennen. So wie es auch viel Earl Sweatshirt, Alchemist, Griselda und so machen. Und bei diesen Art Beats so habe ich in meinem Erfinden zu viel in der Deutschrap-Szene, wo es einfach nur so Representer-Texte sind. Und das finde ich zunehmend langweilig. Auch generell bei Boom Bap Beats finde ich diese Representer-Schiene, das ist ausgelutscht jetzt. Und wenn man bei den Songs nicht mehr was erzählt, was interessant ist, sondern nur die ganze Zeit darüber spricht, wie toll man ist und wie gut man rappen kann und wie viele Drogen man nimmt, so, dann das ist einfach nicht mehr exciting. Und deswegen haben wir bei diesem Projekt wirklich versucht, Geschichten zu erzählen und über Themen zu sprechen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat.
Lassen wir die mal weg. Ist ja auch so, dass viele im Underground, wenn man so Songs hört und sagt so, jetzt meckert der eine über den anderen, wie scheiße das ist, aber macht es einfach nicht besser. So.
Das ist ja, genau. So, Inception. Versteh ich habe das auch schon so oft gedacht.
Klar, mecker über ihn, aber zeig gefälligst, dass du denn auch conscious bist und nicht nur sagen, das mach das bitte nicht, das ist doof. So. Das ist irgendwie der gleiche Level dann am Ende des Tages. Ja, ich bin gespannt auf euer. Wie viele Songs sind dann am Ende drauf? Oder ist es 9 Stück?
9 Stück.
Digital oder habt ihr einen Hang zum Vinyl eigentlich zu physischen Releases? Generell lässt sich immer nicht immer einfach umsetzen. Total. Ist verständlich, kostet viel Geld, Underground-Kram irgendwie und gucken, was ist.
Ja, genau, das ist das Problem, dass es halt kostet. Ich war gerade eben bei Figoop und er hat mir die neue Platte von Classic der Dicke gegeben, Empire, weil ich da auch drauf bin. Und als ich diese Vinyl in der Hand gehalten habe, war ich so, damn.
Ist schon schön, da was. Ist schon schön.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch bei der Länge 9 Tracks ist es perfekt eigentlich für Vinyl.
Ja, das stimmt. Obwohl, außer die Songs werden immer kürzer. Ich sag jetzt mal, wenn man Geschichten erzählt wie ihr, dann darf das ruhig auch mal wieder 3 Strophen haben von mir aus, so eine Songs. Wenn es eine gut gemachte Story sind. 3 Minuten irgendwelche Representer-Songs, dann kann man das auch nicht mehr hören. Aber wenn es guter conscious Rap ist, darf das gerne auch mal 3, 4 oder wie Style Wars jetzt mit Lars, der eine Song, der ging 6 Minuten, glaube ich, den er jetzt kürzlich noch von seinem letzten Album. Das darf ruhig wieder eine Gegenbewegung geben zu den typischen Spotify-Songlängen.
Fakt ist aber einfach, dass das Mucke ist, die dir ins Herz springen wird, ne? Bass? Also näher als das, was Drake je machen würde.
Du und deine Überleitung.
Nicht schlecht.
Denn du hast ja letzte vor 2 Wochen ja schon angefangen, quasi dich klar zu positionieren. Und es gibt Updates? Ist das richtig?
Ja, es gibt Updates von...
Erzähl Bass, wie läuft ein Kampf gegen den Todesstern, Drake?
Nein, nee, das geht ja gar nicht darum. Es ging allgemein um dieses Interview, was Yasin Bey. Also Yasin Bey hat sozusagen seine Drake-Kommentare mit einer starken Botschaft klargestellt, weil er auch gemerkt hat, unter anderem, dass das, was er ausgelöst hat, weil dieses ganze Interview, was ich weiß gar nicht, ob das hinter einer Paywall steckt oder ob man das hätte irgendwo sehen können, das bei Instagram und Co. war dieses Interview ja nur auszugsweise. Und Und das hat eben eine ganz schöne Lawine losgelöst bei seinen Followern, bei den Fans, die nicht gerade die Kommentare nicht gerade gut mit Drake umgegangen sind sozusagen. Und er hat eben auch gesagt, er möchte nochmal einige Sachen klarstellen und möchte nicht Teil dieser, ja, wenn man es jetzt so nennt, so eine Hate-Drake-Lawine sein irgendwie. Er hat auch versucht, mit Drake wohl noch zu kommunizieren, also anzurufen, keiner ruft zurück, aber das soll jetzt nicht negativ klingen, aber er will ganz erstmal grundsätzlich klarstellen, dass er jetzt nichts gegen Drake hat und er ihn tierisch mag, aber in diesem Interview, wie sagt er so schön, wo finde ich das denn? Aber
er sagt, seine Musik klingt nach Shopping.
Ja, er hat so nach Shopping. Er hat seine ehrliche Meinung gesagt und sagt, er hat das so diplomatisch, die Frage, die ihm gestellt worden ist, hat er versucht, so diplomatisch zu beantworten, wie er nur konnte.
Vielleicht war genau das Problem.
Das war vielleicht das Problem. Aber er hat gesagt, dass er findet, dass es kein, er schreibt in dieser Klarstellung, dass es kein Sakrileg sein sollte, eine Meinung oder Kritik an einer öffentlichen Person zu haben. Also, ne, also da steht das schon zu, was er gesagt hat. Aber er hat eben auch gesagt, dass er Drake jetzt erstmal halt nicht persönlich damit angreift, sondern dass ihm einfach zu viel belanglos, sind wir wieder Nali, ne, zu viel belanglose Musik auf dem Markt ist und er auch das Gefühl hat, jetzt hat er das nicht wiederholt, aber schon durch die Blume sagt er ja, dass solche Musik wie Drake und viele andere machen, die mehr in eine Mall, in ein Einkaufszentrum passen, dass es die Probleme. Da gibt es so viele Probleme, die man angehen könnte, wenn man so viel Macht hat als Künstler, behaupte ich einfach mal, so viel Einfluss, also die Macht jetzt nicht, aber so viel Einfluss vielleicht auf seine Follower, dass man damit viel mehr erreichen kann, als den Leuten nur die neuesten Prada-Klamotten ans Herz zu legen.
Ich wünschte, Drake würde in unseren Einkaufszentren laufen. Das wäre toll.
Fair point, ne? Dann ist er noch näher am Epizentrum als an anderer Stelle. Aber versteht ihr die grundsätzliche Diskussion, die dadurch aufgekommen ist und dann auch diese Findung von Lagern? Das fühlt sich ja schon auch, also Base ist ja hier bei uns quasi mittendrin mit. Dass es auch schon darum geht, immer so seinen eigenen kleinen Hafen zu finden.
Na, er hat ja gesagt, also er hat auch gesagt, dass die Leute weg sollen, nur weil einer ein Künstler über einen anderen Künstler was sagt, was, wie er sagt, so einen Scheinkonflikt auslöst, dass die Leute mal weg sollen von diesem Gossip, hat er jetzt nicht gesagt, ich nenne es jetzt mal Gossip, dass sie weg sollen von diesen Scheinkonflikten und die als schlimmsten Dinge auf der Welt betrachten und die sollen sich in ihre Bubble zurückziehen und gucken, was in ihrem Umfeld, in ihrer Homebase, wo die wirklichen Probleme in ihrem Leben stattfinden, dass man sich darum kümmert und nicht um so eine Scheinkonflikte. Man rennt ja auch gerne mal vor irgendwelchen Problemen weg und findet sich dann wieder irgendwie in irgendwelchen Instagram-Chats, bei denen man irgendwelchen Blödsinn schreibt, weil man sich um seine eigenen Probleme nicht kümmern möchte und so. So kann man das vielleicht auch sagen. Und er ermutigt halt die Leute, es gibt so viele Probleme da draußen. Die kleinen Probleme bei den kleinen Menschen, aber auch die großen Probleme könnten viel besser angegangen werden, mit Hilfe auch von nicht nur der Politik, sondern auch der Kultur, also der Musikkultur. Vielleicht hat ja sogar der Musik, ja, Drake mehr Einfluss als, keine Ahnung, welche Politiker, als der Präsident. Vermutlich.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man immer an Rap oder an Musik immer den Anspruch haben muss, dass es irgendwas Politisches ist. Also ich meine, ich verstehe voll zu sagen, Drake ist Pop, weil ist er ja auch irgendwie, also ich weiß auf jeden Fall, wo das herkommt, aber deswegen dann direkt zu fordern, dass Musik immer politisch sein soll, ist, glaube ich, auch Quatsch. Also und ich finde es auch schwierig, auch Popmusik als belanglos zu bezeichnen, weil es für mich gibt es, glaube ich, keine belanglose Musik, weil solange Menschen eine gute Zeit haben mit den Songs, ist es nicht belanglos. Wenn Musik Leuten ein gutes Gefühl gibt, dann hat die ja trotzdem irgendeine Art von Zweck erreicht. So. Deswegen ist es natürlich noch nicht Hip-Hop so, das, dann bin ich auf der gleichen Seite, aber ich finde es immer schwierig, Musik als belanglos zu bezeichnen.
Na, er ist halt nur klargestellt, dass er sich in erster Linie da nicht mit in dieser Meute wiederfindet, die über Drake hergezogen ist dann. Aber er sagt auch, er verlangt von mir und anderen mehr als nur Talent, Charme oder Charisma. In den Zeiten dringender Krisen, und dass die Menschen in der Welt der Kulturschaffenden und Kreativen mit uns und über die Jukebox oder die Tanzfläche hinaus in Verbindung treten. Ist halt seine persönliche Meinung, so wie deine Meinung immer ja auch eine persönliche Meinung ist. Ist natürlich immer schwierig, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Ich bin teilweise, ich finde beide Ansichten sehr gut.
Also ich finde, um nochmal auf das Belanglose zu kommen, ich finde, belanglos bedeutet ja einfach nur unwichtig oder trivial. Und das muss jeder für sich entscheiden, was er für unwichtig empfindet. Natürlich kann man objektiv sagen, dass jede Musik irgendeinem Menschen irgendwo etwas bedeutet und deswegen keine Musik belanglos ist, aber wo ist denn darin der Spaß? Also ich glaube, besonders in so einer Diskussion sollten wir einfach dazu stehen, wenn wir es scheiße finden oder nicht. Ich meine, ich persönlich feiere Drake richtig hart, weil ich finde die Art, wie er rappt und wie er sich gibt und die Beats, die er auswählt, sind einfach richtig top. Ich stimme Bay zu, dass es geil wäre, wenn er ab und zu mal Themen bedienen würde, die ein bisschen interessanter sind. Aber wenn er es weiterhin nicht macht, wird mich das nicht davon abhalten, seine Musik zu hören.
Ich behaupte einfach mal, er steckt ja auch in so einer Rolle, wo man denn mit Businessplänen und sowas arbeitet und mit Beratern und Managern ja sowieso. Da wird man ja auch in eine, vielleicht, ob man es will oder nicht, egal wie viel Kohle er hat, ist auch nicht leicht, ne? Umso mehr Einfluss und umso mehr Aufmerksamkeit man genießt, ob man da sagt, wenn man jetzt sich um 180 Grad dreht und nächsten Morgen aufgewacht, zack, scheiße, was mache ich da überhaupt für einen Quatsch? Ich mache jetzt was ganz anderes, ist die Karriere immer schnell vorbei, so, ne? Und weiß ich nicht. Also ich kenne Drake persönlich nicht, ne?
Hast du ihn nie getroffen?
Nee, habe ihn leider nie getroffen, aber das sage ich ja immer so, wenn ich mit den Leuten nicht direkt rede, egal, wo ich sage, so, sind sie, tun sie nur so oder sind sie so oder spielen sie nur einen Charakter oder sind sie wirklich privat auch so, ich weiß es nicht, oder was die Leute sich rausnehmen würden oder mit wer ihn berät oder in den musikalischen Belang. Ich finde es dann aber auch teilweise schade, aber es ist halt, Drake ist vielleicht auch Drake, weil er es genauso macht, wie er es macht und period.
Das Ding ist, wenn man eine Doku über ihn machen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass er trotzdem Teil einer Hip-Hop-Doku sein könnte. Und es wahrscheinlich funktionieren würde, weil in den USA solche Sachen Menschen machen, die nah an der Kultur sind und wissen, wovon sie da reden. Das ist in Deutschland leider nicht immer der Fall. Und deshalb haben unsere Gäste und Nali, weiß ich, ob du's, du bist statistisch jetzt der, der mit dem Thema kommen muss, aber ihr seid ja quasi als eine Bande hier gemeinsam unterwegs. Ihr beide ja mit dem nächsten Thema quasi versehen, Hasi, vielleicht übernimmst du auch, wer von euch beiden das andere möchte. Es geht um eine Doku in Deutschland, die Emma hoffentlich geguckt hat, damit wir drüber reden können.
Ja, ich war, wie gesagt, ja letzte Woche krank. Dementsprechend hatte ich sehr viel Zeit im Bett und habe die neue Hip-Hop-Doku da gesehen, die in der ZDF-Mediathek, ist das richtig?
ARD,
ich verwechsel das immer, in der ARD-Mediathek drin ist. Und ich meine, du hattest es ja in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert, weil du schon ein bisschen reinlinsen durftest. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich die Doku wirklich nicht gut. Und dann wurde sie mit der Zeit besser. Ich muss sagen, ich fand einfach wirklich die erste Folge...
What?
Ja. Ich fand halt die erste Folge wirklich sehr cringe. Irgendwie.
Da sagen wir gleich was drüber, Nico.
Die hat mich komplett verwirrt. Die hat mich komplett verwirrt.
Ich liebe den Blickwinkel.
Genau.
Aber erstmal die Gäste, na, habt ihr das geguckt? Habt ihr irgendwas davon mitgekriegt?
Ich hab reingehört, ja. Die erste Episode handelte doch von den 80ern, oder?
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Adrian, irgendwas?
Ich fand die Episode richtig geil, muss ich sagen.
Okay.
Warum?
Weil ich finde, das ist so eine Seite, über die noch nicht so viel gesprochen wurde. Und die im Hip-Hop, meiner Meinung nach, im deutschen Hip-Hop komplett vergessen wird. Und weggedacht wird. Also für viele fängt Hip-Hop erst bei Agro Berlin an. Und dass es diese ganzen Pioniere gibt, die über richtig interessante Sachen gesprochen haben und die richtig erstklassige Arbeit geleistet haben. Wir dürfen unsere Legenden nicht vergessen. Das ist voll wichtig für uns als Künstler. Und ich glaube, wenn man sich unsere Musiklandschaft heutzutage anguckt, was wir so haben, merkt man einfach, die Young Guns haben keine Ahnung von Advanced Chemistry und so.
Ich find's auch manchmal...
Boah, sind gelangweilt davon immer, ne?
Naja, also die tun so, als ob sie davon gelangweilt sind, weil sie einfach gar keine Ahnung haben, was das ist. Und das ist die Reaktion, die Teenager immer bringen, wenn sie einfach nichts Besseres zu sagen haben. Dann tun sie einfach so, als ob sie davon gelangweilt wären oder zu cool dafür wären. Aber eigentlich liegt es nur daran, dass sie einfach nichts Interessantes darüber zu sagen haben.
Mic drop. Was sagst du dagegen?
Nee, also ich bin voll dabei, dass das wichtig ist. Und ich glaube, das war auch gar nicht mein Punkt. Ich glaube, mein Problem mit der ersten Folge war ein bisschen die Leute, die da als Gäste dabei waren, die mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen haben stehen lassen. Also ich habe nicht ganz verstanden, was der Comedian Özcan Kosa heißt er, glaube ich, der da mit drin saß.
Dann hast du die Folge nicht. Doch, lass sie erstmal zu Ende reden.
Er hat mal Breakdance oder macht immer noch Breakdance, okay, oder B-Boying. Okay, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat auch gar nicht wirklich viel erzählt oder viel zu sagen gehabt in der Folge. Genauso, ich muss sagen, ich mag Anti-Fuchs sehr gerne an der Stelle, ja, gar kein Hate, aber da war ich auch ein bisschen verwirrt. Es hat für mich einfach irgendwie keinen Sinn ergeben. Also ich konnte schon den Gedanken verstehen, eine Person wie Anti-Fuchs da reinzuholen, war aber trotzdem so verwirrt, was sie da jetzt gemacht hat und was da ihre Rolle war.
Es ist halt beim ganzen Format, und deswegen ist es ganz gut, was du beschreibst, dass du die Folge deshalb, also in Englisch cringe findest, wenn es danach besser wird. Ich verstehe aber auch voll Nali, denn das ist der entscheidende Punkt. Wir reden von einer Hip-Hop-Doku. Hip-Hop in Germany heißt die. Das heißt, es soll Hip-Hop-Geschichte erzählen. Und die macht sich das auf dem Board macht sich so klar, 80er, 90er, Nuller, 10er Jahre. Dann ist die Folge mit den Stiebers und Tony L. in den 80er Jahren mit Cora E. in sich mega stimmig. Dann kommt aber das, was mich an diesem ganzen Projekt wahnsinnig stört, ist der Versuch, dem öffentlich-rechtlichen Gedanken und den berühmten Tina und Thomas, die das auch gucken sollen, irgendwie gerecht zu werden, um A, eine Diversität und B, eine Vielfalt und C, irgendwie noch andere Gesichter, die Leute auch kennen, mit unterzubringen. Das mag ich an bestimmten Punkten auch. Ich finde es total gut, dass Michel Friedmann an bestimmten Stellen einfach mal sagt, total random, obwohl er da nichts mit zu tun hat. Oder irgendwelche Politologen, Wissenschaftler, alle sehr gute Punkte. Diese vier Kernfolgen in sich machen mich aber unheimlich sauer. Weil es, also auch die Idee mit den geschichtlichen Kontext mit reinzubringen, mega Idee. So, aber du kannst doch nicht eine Folge über, und du machst es mit Anti-Fuchs in der 80er-Jahre-Folge, ich mach's in der 90er, unique, du weißt, Liebe. Aber dann mach nicht eine Geschichte über die 90er-Jahre im Hip-Hop.
Ja, vor allem
sondern dann mach eine über Hamburg. Du kannst doch nicht die 90er Jahre und dann machst du, spielst du einen Song und es ist doch fair, dass ihr den nicht kennt. Aber was ist denn das denn für eine Geschichte? Die Botschaft ist ja ganz nice, ich kenne die Songs alle nicht.
Das so, fand das ich auch cool. Ganz unangenehm, sorry, wenn ich da, weil stimmt, das hat mich auch mega gestört mit der Folge mit Unique, weil Unique da so ein bisschen, sie hat sich so von Daniel so ein bisschen das erklären lassen und das fand ich auch
das
sehr
das
unangenehm.
Was passieren
das
kann.
Fand ich ganz unangenehm, dass da so in Anführungszeichen halt eine junge Frau da ist, die sich jetzt von dem älteren Typen da Hip-Hop hat, also nicht erklären lassen, aber es wirkte halt, es ist einfach nicht ganz... ist nicht so ganz aufgegangen. Ich muss auch sagen, auch das, was du meintest mit diesem geschichtlichen Kontext, finde ich, ist auch nicht so gut aufgegangen. Da war auch meine Lieblingsstelle als Afrop in... der hatte einen Einspieler in der einen Folge, wo es kurz um Merkel ging. Und sein Beitrag dazu war einfach nur, ja, ich habe ja ein Faible für ostdeutsche Frauen. Meine Lieblingsstelle in der ganzen Serie, weil das ist alles, was er in dieser Folge zu sagen hat. Ich habe ein Faible für ostdeutsche Frauen. Top an der Stelle. Aber ich habe das Gefühl,
es ist. Und wir wissen ja, wie er es meint.
Ja, ja.
Wenn du weißt ja ganz genau, was er damit sagen will. Und danach wird es Augenschminkern und dann fängt er an, politisch zu werden. Ja. Aber es ist so falsch instrumentalisiert. Ich reg mich gerade auf. Habt ihr, HTN, hast du geguckt oder dich habe ich schon voll verloren? Oder guckst du nebenbei gerade in Folge 1?
Nee, was ich mir, also ich habe das Ding hier offen hier nebenbei. Ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber was ich halt generell, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass es darum geht, einfach so Generationen zusammenzubringen. Und das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit beobachte. Also ich habe das Gefühl, dass ich so vom Alter her so irgendwie in der Mitte bin, weil ich sehe halt die Leute, die schon erfahrener sind und die 80er wahrscheinlich miterlebt haben und das selber gelebt haben. Und dann aber auch die viel jüngeren Leute, die jetzt gerade erst so hochkommen. Und dann merke ich das, was Nali gesagt hat, dass diese Begeisterung da ist, aber eher so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, dass jüngere Leute einfach so das Gefühl haben, ich will mich nicht so, dass sie sich, wenn sie sich für etwas begeistern können, dass sie sich angreifbar machen. Aber es ist in meinen Augen überhaupt nicht so der Fall. Und deswegen beobachte ich bei jungen Leuten, dass die Bock haben auf sowas, aber das nicht so nach außen tragen und so eine Begeisterung haben. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht so dieser Versuch ist, einfach so Generationen zusammenzubringen. Und deswegen vielleicht auch verschiedene Leute, die vielleicht entweder da noch nicht geboren sind oder damit keinen Berührungspunkt hatten, da in diese Folgen mit reinzubringen, um einfach so, ja, einfach Leute abzuholen einfach. Das habe ich das Gefühl.
Ja. Ja. Und auch dann. Ja,
so eine Schnittmenge, so eine, nicht eine Schnittmenge zu schaffen, sondern eher, also so HTN, du hast es, glaube ich, schon richtig gesagt, dass man so diesen Übergang zur nächsten Generation, damit, ja, dass man die Leute, wenn sie sagen, guck mal hier, oh, Hip-Hop made in Germany, denken sie, oh, wieso fängt das hier nicht mit irgendwelchen Berliner Akro-Krams an, sondern 20 Jahre vorher. Und, also so ist ja die Chronologie dann nicht, dass man sagt, Antifuchs passt da nicht rein, wenn man über die 80er oder späten 80er spricht. Aber ja, ich bin da bei HTN, so, dass die Leute dann irgendwie ausschalten, weil sie nicht abgeholt werden, so, weil sie da, ja, das nicht so ganz verstehen. Also ist ja schon Nerd-Shit. So, also wir reden ja schon, ja, es ist für, wie hast du das von Nico gesagt, für Tim und Nina irgendwie so gemacht, irgendwie. Ist auch,
ja, Tina und Thomas.
Für unsere Steuergelder, aber ist ja am Ende des Tages, da tauchen die Leute dann ja in so eine Kultur ein, gerade in der ersten Folge. Und ich habe tatsächlich erst die erste Folge gesehen und ansatzweise 90er Hamburg-Kram. Aber das wird sehr schwierig, um da so eine Masse abzuholen, so.
Und aber das meiste, was mich daran stört, ist ja nicht die Idee mit Generationen zusammenbringen, ganz viel, so divers wie möglich das aufzustellen, viele Facetten einzubringen, alles fair. Aber dann nennen das doch nicht Hip-Hop made in Germany, die Geschichtsreise 80er, 90er, 0er, 10er Jahre.
Hätte man es klarer trennen müssen, oder?
Es ist was anderes.
Wie würdest du es nennen? Oder wie wäre dein Titel für diese Sendung? Oder diese Serie?
Ja, dann vielleicht schon irgendwas mit Generationen, ja. Mhm. Und das kann ich dann nachvollziehen. Aber dann mach es auch klarer. So mach es auch klarer. Wir fangen an bei Folge 1, wo alle Protagonisten genau wissen, worum es geht. Das ist ihre Zeit und da fangen sie auch noch musikalisch. Folge 2, Hamburg. Totaler Bruch mit der ganzen Sache schon. Folge 3, Berlin. Wir reden von einer Nuller-Folge und Kitty Cat sagt wahrscheinlich auch nachvollziehbaren Gründen, Bushido kenne ich nicht. Oder habe ich nicht gehört.
Das Ding ist ja auch, dass in den 90ern, also Hamburg fällt mir jetzt auch ein, aber ich habe auch viele Sachen aus Stuttgart, die ich irgendwie so kenne. Also wenn es damals irgendwie massive Töne waren oder so, das sind dann auch noch Leute, die dann nicht aus Hamburg kommen, aber auch irgendwie mit da rein für mich zählen, so mit Chauvi oder sonst was.
Waren ja auch.
Ja, aber das ist fair, dass du das vielleicht nicht ganz geregelt kriegst, dass du, also du, die haben sich dann für eine Stadt entschieden. Mhm. Und das war 50-50. Das kannst du in Stuttgart oder in Hamburg machen. Das ist fair. Und da
oder Bayern,
krankt es. Ja. Aber ja, genau, da an der Stelle krankt es auch noch, aber das nehme ich alles noch so ein bisschen mit. So, da kannst du noch mit arbeiten. Aber das Ganze, wie gesagt, zu einer Hip-Hop-Dokumentation zu machen, Hip-Hop made in Germany, und dann sitzen da Menschen in Autos, die einfach nichts dazu beitragen können. Mhm. Dann brauche ich denen nicht dabei zugucken.
Aber rein vom Ding her finde ich das denn, total romantisch, dieses Bild.
Die, also wie gesagt,
ich habe es nicht gesehen, aber dieses, dass Daniel unique einfach was jetzt erklärt, so, das finde ich halt total charmant, ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich genau das, worum es eigentlich auch geht, so dieses Each One Teach One. Ich will jetzt nicht diesen super Standard altbackenen Satz rausholen oder so, aber das finde ich für mich genau das, was da irgendwie so stattfindet.
Ja, frag mal Emma und auch aus nachvollziehbaren Gründen.
Naja, aber ja, zum Beispiel solche Serien finde ich auch anstrengend zu gucken, ehrlich gesagt, teilweise, weil da einfach so
Ja, ihr dürft einen Punkt nicht vergessen. Wir sind hier in einer Runde von vier Typen, eine Frau und die ganze Doku ist dann, also wenn sie dann die Diversität versucht hinzubekommen, besteht genau daraus. Mhm. Schwierig.
Ja, es ist halt, ja, ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel auch die vierte Folge mit Frankfurt, wo eigentlich ja hieß 2010 bis heute so, hätte ich, glaube ich, vielleicht auch irgendwie anders genannt, weil ich finde, das ist halt auch gar nicht aufgegangen. Also die haben, da hat ja ganz viel gefehlt. So, ja,
das hat in jeder Episode gefehlt.
Ja, ich glaube, da ist es mir noch mehr aufgefallen, weil das ja mein, das ist ja die Episode, die ich wirklich miterlebt habe und nicht irgendwie nachhören musste, sondern das ist halt so meine Zeit mit Deutschrap und ich war so, okay, krass, ihr habt einen Bruchteil von allem irgendwie gerade erzählt.
Da sind wir bei dem öffentlich-rechtlichen Anspruch, irgendwie der großen Masse gerecht zu werden. Umso mehr man der großen Masse gerecht werden möchte, will, weil man das irgendwie, ja, weil das eben so laufen muss, umso mehr schmilzt da dieser Anteil an weg, wo ihr sagt, da fehlt so einiges. Es muss dann, es geht ja, es geht gar nicht anders. Und, so, und dann ist natürlich, würde man immer sagen, wenn man jetzt, kann ich euch nicht fragen, weil ihr seid ja keine Außenstehenden. Wir sind alle hier keine Außenstehenden, die sich in keinster, also wo man sagt, so ganz Außenstehende Hip-Hop, ja, hier kenne ich mich nicht aus, aber ja, irgendwas gefällt mir, ich guck mir das mal an. Das soll die Leute abholen. Alle Leute, die so ein bisschen Ticken mehr vielleicht in welcher Szeneblase auch drin sind und ein paar Jahre länger dabei sind, das wird die Leute eben einfach nicht abholen. So, dafür ist es auch, glaube ich, nicht gemacht. So. Und diese Qualität, dieser Quality-Check, so, da brauche ich nicht ansetzen, weil der würde bei mir nicht, fällt das denn das Ganze durchs Raster. So, wenn ich sage, so, da sind gute Ansätze und das irgendwie gefällt mir. In der ersten Folge kann ich mich total reinversetzen. Ich bin aus dem Jahrgang. Ob ich nur aus Hamburg bin oder aus Heidelberg. Das fühle ich, aber das hatte ich vorhin, als Emma davon schrieb, so, ja, mit also, egal ob der Antifuchs war oder nicht, so, denke ich mal auch so. Wenn du sagst, im 80er konnte ich nicht so richtig fühlen, dann werde ich wahrscheinlich den 2010 und 2000er Folge nicht richtig fühlen. Aber ich fühlte mich wohl mit Toni L. und Martin Stieber, weil ich eben genau, okay, sind Freunde von mir, aber davon abgesehen, aber da fühle ich mich denn wohl und finde mich wieder. Aber wenn ich gar nicht aus diesem Kosmos komme, da will man ja Leute auch mit erreichen. So. Wenn man sagt,
man
macht eine Rock-Doku oder eine Hip-Hop-Doku oder eine Dancehall-Doku aus Deutschland, das wird alles ähnlich gestrickt sein, wenn man irgendwie sagt, man macht keinen Nerd-Shit. Die Öffentlich-Rechtlichen machen da keinen, zumindest in der Hinsicht, keinen Nerd-Shit.
Ja. Aber ey, da gibt es da zwei Abschluss, also ich mach mal Abschlusspunkte, damit wir hier da mal in die nächste Runde kommen, die ich dabei total wichtig finde. Und der eine ist, ja, aber warum klappt das in anderen Ländern? Warum vertraut man in anderen Ländern den Menschen der Kultur, dass sie nicht in der Lage sind zu verstehen, dass, wie man etwas erzählt, damit es die Leute interessiert? Weil komischerweise die Künstler es ja auch alle schaffen, ihre Musik so zu machen, dass es die Massen interessiert. Das ist das eine, was mich daran wahnsinnig stört. Und das andere ist, dass dieses Ding wahrscheinlich so als Ganzes trotzdem funktioniert, weil es für Tina und Thomas halt so ist wie, ja, es war ganz kurz, weil ich ganz nett habe ein bisschen rein. Und das macht mich halt wieder sauer, weil es halt nicht die Geschichte erzählt, sondern ein unvollendetes Stück ist, wie viele andere Dokus auch.
Ich finde, es hat was damit zu tun, dass Hip-Hop in Deutschland nicht so respektiert wird wie in den Staaten zum Beispiel.
Also gesehen wird vielleicht von der Tiefe her. Es wird vielleicht nicht so gesehen von der Tiefe her, wie vielleicht andere, wenn man jetzt Musikgenre, also Hip-Hop ist kein Musikgenre, so, ne? Aber vielleicht, wenn man jetzt die Musik aus der Hip-Hop-Kultur nimmt und mit anderen Musikgenres vergleicht, so mit Rockmusik, schwieriges Beispiel oder schwierig nebeneinander zu stellen, so, ne? Wo man das hat, ja, wie tief muss man da eintauchen oder wie tief muss man was verstehen? Da sind wir wieder so in 80er Jahre, es wird irgendwie so weggehalten, haben die Leute gar keine Ahnung von, so wenn was da wirklich in den 80ern losging. Wenn man dann so leicht umschwenkt, würde ich auch denken, wenn. Aber das ist halt, wenn man jetzt bei der Musik bleibt, die Hip-Hop-Musik ist ständig im ständigen Wandel. Rockmusik ja auch auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem ist die sind die Kernelemente immer gleich. Selbst 18-jährige Rocker, wenn man sie mal so junge Rocker, die feiern eben aber auch die 60er und 70er Jahre Rockmusik. Das wird ja in der Hip-Hop-Musik oder dann im Rap schwierig. Und das ist, da sind wir ja auch wieder mit diesen generationsübergreifen und wie weit kann man Leute damit abholen. Ganz schwieriges Thema durch diese Diversität im Hip-Hop und diese Tiefe, weil es eben nicht so verwurzelt ist mit Europa als wie in Amerika, glaube ich. Ganz schwierig.
Das ist halt nicht unsere Kultur.
Ganz schwierig, da die Leute abzuholen.
Ja, aber es liegt nicht nur daran, dass es nicht unsere Kultur ist, sondern ich würde auch sagen, dass es was damit zu tun hat, dass wir Deutsche ein Problem mit unserer Vergangenheit haben. Und deswegen hören wir unseren OGs nicht so gerne zu oder vielleicht instinktiv einfach nicht so zu, wie wir es vielleicht tun sollten. Und ja, für viele Leute ist Hip-Hop einfach cringe, so, weil und in den Staaten, so, wenn du Drake fragst über Hip-Hop, wird er alles wissen, das garantiere ich dir. Weil er einfach ein richtiger Student ist vom Game. Und wenn du dir, ich werde jetzt keine Namen sagen, aber wenn du dir jetzt den erfolgreichsten deutschen Rapper krallst aus der New Wave und ihn über die Vergangenheit von Hip-Hop fragst, wird er nichts wissen. Und das hat einen bestimmten Grund.
Das ist ja meistens dann auch Desinteresse, dann eventuell. Keine Ahnung.
Das Entscheidende daran ist, du musst deine Hausaufgaben machen, wenn du Teil von dieser Kultur sein willst und wenn du mitreden willst.
Aber nicht in Deutschrap.
Ja, willst du ein Teil der Kultur sein oder ein Teil des Deutschrap-Zirkus? So. Also sind ja immer verschiedene Sachen.
Mach du meine Überleitung nicht kaputt, Leute.
Ach so. Ach, du warst schon
in der Hausaufgabe. Wir haben Hausaufgaben in diesem Format.
Ach so.
Geben sich am Ende Bass und Emma. Jede Woche ein Song. Wir werden noch Hip-Hop-Hausaufgaben gemacht. Und Emma, die alte Streberin, hat sich ja eingeschlossen zu Hause eine Woche, um sich darauf vorzubereiten. Emma, was war der Song und was ist dir aufgefallen?
Ja, mein Song war MC Satri, also von MC Satri der Song Täglich Brot. Und ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, weil der Song für mich irgendwie sehr... Er hat mir recht wenig gegeben, muss ich sagen. Ich fand, erst ist der Beat reingekommen und ich war so, ah ja, nicer Beat, der hat mir gut gefallen. Aber irgendwie konnte ich mit dem Flow von MC Satri gar nichts anfangen. Es war irgendwie sehr, sehr schleppend geflowt alles. Alles nicht mein Ding. Und das Thema war auch so ein bisschen, auch nichts sagen. So, ja, keine Ahnung, das Weed, was du kaufst, ist irgendwie schlecht und gestreckt und ich habe Gutes. Und ja, es war so ein bisschen ein okayer Song, der mich jetzt nicht sehr gestört hat, aber mir auch wirklich nicht so viel gegeben hat.
Was man ja für ihn hochhalten muss, ist auf jeden Fall Satri hustelt, was auch das angeht, seit 20 Jahren massiv und verschwindet immer mal wieder und dann ist er wieder da für die Liebe der Kultur und deswegen auch ganz schön, dass er überhaupt hier platziert ist. Na, Bass oder?
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon selber mit ihm zusammengearbeitet, MC Satri, und ich kann so, das hast du ganz gut gesagt, immer mal hoch und runter und irgendwie hat er immer viele Leute, die ihn an die Hand genommen haben, aber einen Fuß in die Tür setzen können und kam aber nie so richtig ganz durch die Tür, dass man ihn irgendwie so richtig auf dem Schirm hatte. Aber Respekt dafür, dass er unaufhörlich immer irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger der Liebe an der Sache immer weitermacht. So, viel
so soll es nämlich sein. Was hast du als Hausaufgabe gehabt?
Ich hatte, Emma, hilf mir weiter. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen ganz korrekt ausspricht. Du so, keine Ahnung, mit welchem Fremdakzent man den ausspricht. Da so, okay, der Song.
Ich liebe es jetzt schon dafür.
Genau. Wie war das mit den Franzosen? Nico kann sich dran erinnern. Ja, der Song heißt Laufen. Auch ist ein modernerer Song, der mir aber generell jetzt nicht in meiner privaten Playlist laufen würde. aber er hat mich krass so an so klassische Banger von Deichkind, KIZ, irgendwo eine Mischung dazwischen. Gerade dieses Abtempo-Ding, modernerer Sound, so ein bisschen eigenständig auch so. Also hohes Niveau auf jeden Fall der Song, erstmal, wenn man das objektiv betrachtet. Subjektiv, meine persönliche Meinung ist, es so ein bisschen vom Sound her halt ein bisschen zu elektronisch, ein bisschen zu wavig oder new wavig. Aber mit diesem Aspekt, dass es so die beiden Großen, die ich genannt habe, dass es da auch ganz gut hingeht und dass er da ganz viel Kapital draus schlagen kann, glaube ich. Gute Nummer auf seine Art und Weise. Aber ist halt nicht so ganz mein Geschmack. Aber selbst als Produzent oder als Beatmaker und selbst Schaffender muss man das ja auch mal objektiv betrachten und nicht nur. Ja, ist irgendwo schon.
Freut mich, dass du dazu in der Lage bist.
Ich kann das gut. Aber
Hadi, habt ihr irgendwie einen Bezug oder eine Meinung zu beiden Songs? Sagen die euch was?
Nee. Das ist der Hamburger, glaube ich. Aber ich habe den Namen jetzt auch nicht im, den Track jetzt irgendwie nicht im Kopf oder im.
Ich weiß jetzt ja auch nicht so.
Richtig anstrengende
welche
Nummer.
Generation
ist
das?
Ist erstmal schon so schnell
rausgesucht. Ist schon nur so ein bisschen radikal. Also.
Richtig anstrengend.
Ich weiß auf jeden Fall, welche Seite Nico heute hat. Sehr gut, aber.
Was meinst du?
Ich sag, ich weiß jetzt, warum es hier Love and Hate heißt, auf jeden Fall. Das war erst hartes Tribunal bei der Serie, Alter. Und jetzt hier.
Ja, was, du konntest nichts mit dem Song anfangen, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Und du weißt ja, ich bin ja sehr, also ne, ich bin ja schon, aber nee, die Nummer, der nimmt man gar nicht mal nach.
Ja, da wundere ich mich, dass du andere Songs feierst, wo ich denke so, boah, ey, das geht gar nicht. Aber da sind die Geschmäcker und die Sichtweise manchmal auf den Song oder auf das, was man gerade von diesem Song so mitnimmt. Manchmal ist es ja auch so, dass man diesen ganzen, bei solchen Songs manchmal gar nicht das, vielleicht auch bei Satri oder ich bei da so, oder allgemein bei welchen Songs auch immer, dass man dieses Ganze noch nicht so gefühlt hat von dieser Person. Und man kennt die Person vielleicht nicht richtig oder dieses Umfeld oder was sie in den letzten Jahren war. Ich kann Satri mit dem, was er so zum Beispiel so rappt, er holt mich dann komplett ab, weil ich die Person sah, die einfach anders sehe und kenne. So, ne? Und dann ist das wieder ein Ding subjektiv.
Ich habe einen anderen Song diese Woche gehabt. Team Edward, El Guni, Lugatti und Nein.
Also ich fand den, das war das erste Mal, dass mich El Guni wieder richtig abgeholt hat. Aber ich muss sagen, die Parts von Nein und von Lugatti waren nicht so wirklich geil.
Oh, die von Nein, okay, Lugatti auf jeden Fall. Und das ist eine Stadthymne, ein bisschen was mit Fußball, da hat er mich gekriegt. Ja, ich fand ihn gut.
Also wird auch live gut gehen, ja, aber. Ja.
Gebe ich nicht als Hausaufgabe auf. Ich könnte euch beiden jetzt eine Hausaufgabe geben, wenn ihr wollt.
Ja,
aus der
dann
aktuellen Playlist.
Mal.
Soll ich das mal machen? Ich gebe euch aus der aktuellen Playlist. Thank Backspin It's Friday, gebe ich euch jeweils einen Song.
Okay.
Du kriegst, meine liebe Emma, Nashorn von Ferris MC. Ich möchte mal hören, was du dazu zu sagen hast. Inklusive der Referenzen, die dich da anschreien. Und mein lieber Bass, du kriegst Team Edward von El Guni, Lugatti und Nein.
Will mir jetzt schon schlecht, aber ich nehme die Herausforderung an.
Team Edward ist ein geiler Titel.
Ja.
Team Edward, ne?
Ist damit das Twilight gemeint, ne?
Ja, das ist schon auf jeden Fall sehr geil. Ich hab sehr viel Freude daran gehabt. Auch an euch beiden heute als Gäste. Ich hoffe, es hat in dem Chaos, das in dieser Sendung immer stattfindet, für euch trotzdem funktioniert. Es ist jetzt der Moment, an dem die wichtigen Botschaften noch transportiert werden können. Vinyl gibt's ja nicht, ne? Wo finden die Live-Gigs statt, auf denen man euch quasi die T-Shirts vom Leib reißen kann, um euch für die Musik zu danken? Gibt es sonstige Dinge, die wichtig sind zu erwähnen auf dem Karriereweg von euch beiden in den Drake-Olymp? Das wäre jetzt der Moment, an dem ihr es sagen könnt.
Also ich spiele am 6.4. in Magdeburg. Und
Emma ist da, so viel, da bin ich sicher.
Dann kriegst du Gäste. Emma ist um die Ecke.
Ja.
Sympathisch. Cool. Gut, dass wir das hier direkt geklärt haben.
Ja, siehst du, mag ich.
Sehr gut.
Und sonst, ja, Live-Gigs sind nicht viele geplant, aber they always pop up here and there.
Sehr gut.
Und Merch gibt's leider nicht. Und Vinyl gibt's auch nicht. Aber die Videos sind sehr krass geworden. Auf die sind wir sehr stolz. Also gebt sie euch auf YouTube. Ja. Und
Ich bin gespannt auf die Mucke, schick rüber.
Ja, auf jeden Fall schicke ich es dir direkt als DM. Ah, ich hab's dir sogar schon geschickt.
Hast du mir schon geschickt?
Hast du ignoriert.
Ja, Digga, das ist ich und mein Instagram-Account. Aber gut zu wissen, da ziehe ich nämlich direkt nochmal raus, weil ich möchte ja auch an dieser Stelle euch und auch allen Leuten da draußen auch nochmal ans Herz legen, wenn ihr neue Mucke rausbringt, dann sagt bitte auch der Backspin-Redaktion noch einmal mehr Bescheid. Denn wir freuen uns auch, wenn auch aus Love and Hate so viele Songs wie möglich in der Thank Backspin It's Friday Playlist landen. Damit wir weiter dafür sorgen, dass die Vielfalt hier bei uns im Haus das Wichtigste ist für uns. Und deswegen gibt es auch Backspin Love and Hate. Danke, HTMN. Danke, Nali, für die nette Zusammenkunft hier. Emma Bass, bewaffnet euch für die nächste Folge in 2 Wochen, denn dann heißt es wieder Backspin Love and Hate.
Kriegen wir hin.
Bis dahin, tschüss in die Runde, tschüss da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, danke. Tschüss, 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 tschüss. Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.